Liebe Freunde, die Buddha-Lehre gibt alle Antworten eigentlich unmittelbar aus der Existenz heraus. Man könnte sie eigentlich auch für Existenzialismus halten. Auch hier unsere Rede, die wir vor allen Dingen betrachten, dass wir dem Altern unterworfen sind, ihm nicht entgehen können, der Krankheit unterworfen sind, ihr nicht entgehen können, dem Sterben unterworfen sind, ihm nicht entgehen können, dass wir uns immer wieder von allem Lieben und Angenehmen trennen müssen und dem nicht entgehen können, dass wir der Frucht des Karma unterworfen sind und das, was man sät, man auch ernten muss, und dass das auch ein allgemeines Schicksal ist. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für den lieben Nächsten, sondern auch für alle anderen. Nun haben sich ja die Existenzialisten auch beschäftigt mit unserer, unmittelbar mit unserer Existenz. Und zum Beispiel ist ja für Martin Heidegger das Dasein ein Sein zum Tode. Und Jaspers, der sieht in unserer Existenz, die auch für ihn ein unendliches Ungenügen ist, da sieht er eine Chiffre für ein anderes, aber eine unbestimmte Chiffre, die man einsetzen kann, so oder so, die man aber natürlich auch einsetzen kann für Transzendenz. Doch bleibt doch immerhin der Tod dann mehr oder weniger ein Gedankenspiel, und man kommt an eine sich nicht öffnende Pforte. Diese Pforte stößt die Erkenntnis auf, die Erkenntnis des Buddha auf, was ich entstehen und vergehen und mir immer wieder Leid bringen sehe, das kann nicht mein wahres Wesen sein. Wenn das wirkt, wenn das eine Bedeutung hat, dann ist natürlich ein Funke anschaulichen Erkennens auch dabei. Aber es ist nur ein Spalt, der sich geöffnet hat. Die Tür geht erst auf dem Wege des Loslassens von all dem, was ich bei durchdringender Betrachtung als bloß Beilegungshaftes erkenne. Da geht erst die Tür auf. Das andere öffnet letzten Endes die Erkenntnis, das, was ich entstehen und vergehen und infolge seiner Vergänglichkeit mir Leiden bringen sehe, nicht mein wahres Wesen sein kann, das öffnet erst einen Spalt. Aber die Tür geht erst auf, wenn ich letzten Endes mit durchdringender Erkenntnis, und je mehr ich mit durchdringender Erkenntnis erkenne, dass alles doch, was mich beunruhigt, alles doch um mich herum, auch alles an mir, doch bloß ein Beilegungshaftes ist. Und je mehr ich das mit durchdringender Erkenntnis erkenne, da geht die Tür letzten Endes immer mehr auf, öffnet sich schließlich auch ganz. In diesem erkennenden Schauen erst stoße ich die Tür auf. Und das Sterben wird dann auch zu einem Übergang. Nun leben wir natürlich in einer Welt heute, die sehr beunruhigend wirkt und die alles umkrempelt und letzten Endes doch auch darauf hinausgeht, alles immer mehr vom Funktionieren einiger weniger abhängig zu machen. Es werden dann letzten Endes doch einige wenige bloß sein, die alles bestimmen, weil diese dann all das weil die letzten Endes all das beherrschen, was notwendig ist, um diese ganze moderne Technik da zu beherrschen. Es ist ja auch so, dass tatsächlich auch viele Menschen heute arbeitslos werden, weil man sie gar nicht mehr braucht, dass man das durch maschinell ersetzen kann. Diesen Weg geht ja das. Und da ist eben gerade auch zum Beispiel, dass ein Mann wie Martin Heidegger so bekannt geworden ist und so also anspricht so viele Leute, weil dieser Mann tatsächlich so sehr gerungen hat. Also der hat die Technik ja völlig überwältigt und er hat letzten Endes gerungen nach einem neuen Gedanken, wie man eigentlich mit diesen Dingen fertig werden kann. Das ist und das machte ihn ja dann wohl so vielen Menschen heute in dieser neuen Zeit auch so interessant. Deswegen sagt zum Beispiel auch Karl Friedrich von Weizsäcker in seinem Buch Der Garten des Menschlichen, da sagt er von einem Vortrage von Heidegger, spricht er da, das Thema hieß Logik, tatsächlich sprach er von Heraklit. Da ging der kleine Mann in seiner grünen Tracht durch den ganz überfüllten Hörsaal zum Katheder und begann die Rekapitulation der letzten Stunde im südschwäbischen Tonfall, Satz für Satz knapp ausformuliert. Man hielt den Atem an und meine Reaktion war, das ist Philosophie. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort, aber das ist Philosophie. Also das ist also tatsächlich irgendwie dieses Ringen, also die irgendwie da sich mit den Dingen auseinandersetzen wollen. Und obwohl tatsächlich auch, ich habe schon mit anderen gesprochen, die sich mit Heidegger beschäftigt haben, sie sagen, verstehen tue ich ihn eigentlich nicht, verstehe nicht. Aber der Mann ringt, der Mann ringt. Der Mann ringt um was Neues, der Mann ringt um ein Verständnis, der Mann will sich auseinandersetzen mit dem mit den neuen Dingen. Das frappiert bei ihm, das frappiert bei ihm. Und da war ja hier, hatte ich auch mal, da war ein Interview, ganz kurz vor seinem Tode hat er ein Interview gegeben und das durfte aber erst nach seinem Tode, durfte das erst veröffentlicht werden. Und da sagt er, da sagt Martin Heidegger, es funktioniert alles. Das ist gerade das Unheimliche, dass es funktioniert. Und dass das Funktionieren immer weiter treibt zu einem weiteren Funktionieren. Und dass die Technik den Menschen immer mehr von der Erde losreißt und entwurzelt. Ich weiß nicht, ob Sie erschrocken sind. Ich bin jedenfalls erschrocken, als ich jetzt die Aufnahme vom Mond zur Erde sah. Wir brauchen gar keine Atombombe. Die Entwurzelung des Menschen ist schon da. Wir haben nur noch rein technische Verhältnisse. Das ist keine Erde mehr, auf der der Mensch heute lebt. Ich hatte kürzlich ein langes Gespräch mit René Char in der Provence. Wie Sie wissen, dem Dichter und Widerstandskämpfer. In der Provence werden jetzt Raketenbasen errichtet und das Land wird in einer unvorstellbaren Weise verwüstet. Der Dichter, der gewiss nicht im Verdacht der Sentimentalität steht, und einer Verherrlichung der Idylle sagte mir, die Entwurzelung des Menschen, die da vor sich geht, ist das Ende. Wenn nicht noch einmal Denken und Dichten zur gewaltlosen Macht gelangen. Doch gerade von der immer mehr Übergewicht gewinnenden Oberherrschaft der Technik ist das Denken Heideggers ganz beschattet. Und da sagt er auch, dem Geheimnis der planetarischen Übermacht des ungedachten Wesens der Technik entspricht die Vorläufigkeit und Unscheinbarkeit des Denkens, das versucht, diesem Ungedachten nachzudenken. Und dann ist auch bei Martin Heidegger das da, was nicht bloß bei ihm, sondern immer wieder sehnsuchtsvoll im Herzen des nachdenklichen Menschen sich anmeldet. Er sagt in diesem Interview, nur noch ein Gott kann uns retten. Uns bleibt die einzige Möglichkeit, im Denken und im Dichten eine Bereitschaft vorzubereiten für die Erscheinung des Gottes oder für die Abwesenheit des Gottes im Untergang. Dass wir im Angesicht des abwesenden Gottes untergehen. Und er ergänzt dann, wir können ihn nicht herbeidenken, Wir vermögen höchstens die Bereitschaft der Erwartung zu wecken. Also dann mit anderen Worten auch bloßes Denken, bloße Formulierungen werden uns diesen Gott auch nicht mehr herbeibringen, der ja den meisten Menschen auch schon verloren gegangen ist. Sondern wir können eben nur diesen Weg nach innen gehen, den Weg, den uns auch die Buddha-Lehre zeigt, diesen Weg nach innen, hier, wie vorhin ich auch gerade sagte, dass wir eben, wenn wir ergriffen werden vom Anatta-Gedanken und dass der Anatta-Gedanken uns mindestens zuerst mal eine kleine Spalte den Weg nach innen, den Weg zum Göttlichen in uns, den Weg zum wahrhaft Göttlichen in uns, denn man immer nur, wir können den Gott nur im Innern finden, diesen Gott nie draußen mehr, sondern nur, es wird eine schreckliche Zeit über die Welt kommen. Und es wird jeder, auch die Religion, sehr, sehr nötig haben. Aber diese Religion kann man nur selber in seinem eigenen Innern finden. Und wie gesagt, gerade der Anatta-Gedanke, weil sie entstehen und vergehen und infolge dieser seiner Vergänglichkeit mir Leiden bringen sehe, das kann nicht mein wahres Wesen sein. Das ist ein Spalt, der sie auftut. Und wir müssen tatsächlich dann gerade im Betrachten von all dem, was uns beunruhigt, von all dem, was um uns ist, was in uns ist, dass wir das als nicht das Selbst erkennen, dass wir das als bloß beilegungshaft erkennen und dass wir uns innerlich loslösen, das führt uns dem Göttlichen in uns entgegen. Das letzten Endes einem Göttlichen, dessen wir innerlichst gewahr werden, dessen, dass wir nicht in Definitionen hineinzerren, sondern dessen wir unmittelbar in uns gewahr werden und das eben tatsächlich für uns dann zu einer ganz großen Gewissheit wird. Wir dürfen uns eben nicht von dem verwirren lassen, von all dem, was auf uns zukommt. Und es kann uns gar nichts passieren unter dem Anatta. So allein finden wir den Gott, nach dem Heidegger niedergedrückt vom Zwang der Technik Umschau hält. Es ist natürlich ganz klar, dass gerade Heidegger hat eine außerordentliche Beachtung heute, eben gerade durch diese Beunruhigung. Und dass er auch weiß, dass er auch scharf weiß, was eben mit dieser Technik auf uns zukommt. Und deswegen hat er ja auch letzten Endes vom Sehen manches angenommen und hat gesagt, da wird einiges ausgedrückt, was ich eigentlich sagen wollte, aber nicht sagen konnte. Und das ist also gerade das. Es ist natürlich so, wir haben uns gerade auch gestern auch über Geschichte unterhalten. Und ich möchte sagen, nimmt man natürlich und muss es auch den augenblicklichen Standpunkt ganz wichtig und den muss man ja auch ganz wichtig nehmen. Und ich weiß nicht, ob Menschen vielleicht früherer Zeit auch schon sehr schwere Probleme hatten und ob sie nicht vielleicht in früheren Zeiten auch schon manchmal irgendwie ganz ins Aussichtslose blickten. Ich habe gerade hier in Einschätzung der Geschichte, da sagt zum Beispiel Schopenhauer, hat einer den Herodot gelesen? Das ist ein alter Schriftsteller, Herodotos aus Halikarnassos. Das ist ein alter Schriftsteller. Hat einer den Herodot gelesen, so hat er in philosophischer Absicht schon genug Geschichte studiert. Denn da steht schon alles, was die folgende Weltgeschichte ausmacht. Das Treiben, Tun, Leiden und Schicksal des Menschengeschlechts, wie es aus den besagten Eigenschaften und dem physischen Erdenlos hervorgeht. Und aber er sagt dann auch wiederum, wenn wir im bisherigen erkannt haben, dass die Geschichte als Mittel zur Erkenntnis des Wesens der Menschheit betrachtet, der Dichtkunst nachsteht, sodann, dass sie nicht im eigentlichen Sinne eine Wissenschaft ist, endlich, dass das Bestreben, sie als ein Ganzes mit Anfang, Mittel und Enden nebst sinnvollem Zusammenhang zu konstruieren, ein eiteles, auf Missverstanden beruhendes ist, so würde es scheinen, als wollten wir ihr allen Wert absprechen, wenn wir nicht nachwiesen, worin der ihrige besteht. Wirklich aber bleibt ihr nach dieser Besiegung von der Kunst und Abweisung von der Wissenschaft ein von beiden verschiedenes, ganz eigentümliches Gebiet, auf welchem sie höchst erdenvoll dasteht. Was die Vernunft im Individuum, das ist die Geschichte der menschlichen Geschlechte. Vermöge der Vernunft nämlich ist der Mensch nicht wie das Tier auf die enge, anschauliche Gegenwart beschränkt, sondern erkennt auch die ungleich ausgedehntere Vergangenheit, mit der sie verknüpft und aus der sie hervorgegangen ist. Hierdurch aber erst hat sie ein eigentliches Verständnis der Gegenwart selbst und kann sogar auf die Zukunft Schlüsse machen. Hingegen das Tier, dessen reflexionslose Erkenntnis auf die Anschauung und deshalb auf die Gegenwart beschränkt ist, wandelt, auch wenn gezähmt, unkundig, dumpf, einfältig, hilflos und abhängig zwischen den Menschen umher. Dem nun analog ist ein Volk, das seine eigene Geschichte nicht kennt, auf die Gegenwart der jetzt lebenden Generation beschränkt. Daher versteht es sich selbst und seine eigene Gegenwart nicht, weil es sie nicht auf eine Vergangenheit zu beziehen und aus dieser zu erklären vermag, noch weniger kann es die Zukunft antizipieren. Erst durch die Geschichte wird ein Volk sich seiner selbst vollständig bewusst. Demnach ist die Geschichte als das vernünftige Selbstbewusstsein des menschlichen Geschlechtes anzusehen und ist diesem das, was dem Einzelnen, das durch die Vernunft bedingte, besonnene und zusammenhängende Bewusstsein ist, zu dessen Ermangelung das Tier in der engen, anschaulichen Gegenwart befangen bleibt. Daher ist jede Lücke in der Geschichte wie eine Lücke im erinnernden Selbstbewusstsein eines Menschen. Und vor einem Denkmal des Uraltertums, weil es seine eigene Kunde überlebt hat, wie zum Beispiel die Pyramiden, Tempel und Paläste in Yucatan, stehen wir so besinnungslos und einfältig wie das Tier vor der menschlichen Handlung, in die es dienen verflochten ist, oder wie ein Mensch vor seiner eigenen alten Zifferschrift, deren Schlüssel er vergessen hat. Ja, wie ein Nachtwandler, in der, was er im Schlafe gemacht hat, am Morgen vorfindet. In diesem Sinne also ist die Geschichte anzusehen als die Vernunft oder das besonnene Bewusstsein des menschlichen Geschlechts und vertritt die Stelle eines dem ganzen Geschlechte unmittelbar gemeinsamen Selbstbewusstseins, sodass erst vermöge ihrer dasselbe wirklich zu einem Ganzen, zu einer Menschheit wird. Nun ja, ist es natürlich so, auch die Erinnerung, auch gerade beim einzelnen Menschen, die ist ja auch immer gefärbt aus einer jetzigen Einstellung heraus. Und die Geschichte ist auch gefärbt aus der Parteinahme, die ein Mensch hat. Also es ist immer gefärbt, es ist nie so völlig klar, das ist ganz selbstverständlich. Aber immerhin ist die Erinnerung wichtig und wir selbst, wir arbeiten ja an uns, dass unser Bewusstsein zu einem reinen, klaren Spiegel wird. Zu einem reinen, klaren Spiegel wird, in dem alles dann möglichst so erscheint, wie es tatsächlich ist. Nicht so eingefärbt. Wenn an sich ist ja gerade auch der Spiegel unseres Bewusstseins sehr bekleckert. Bekleckert mit unseren ganzen Ansichten und unseren Leidenschaften und so weiter, sodass wir nicht sehr klar die Dinge sehen, sondern immer sehr voreingenommen bloß sehen. Und dass wir die Dinge nur dann ganz richtig sehen, je unvoreingenommener wir die Dinge sehen. Das ist ganz selbstverständlich. Und so ist es eben wichtig, dass wir immer wieder zu uns selbst zurückkommen und dass wir tatsächlich immer wieder wissen, dass wir ganz, dass wir erstens mal eine Anleitung haben müssen, wie sie uns die Lehre gibt. Also letzten Endes die Botschaft eines vollkommen Erwachten gibt, dessen müssen wir uns immer wieder bewusst werden, dass wir also letzten Endes gerade auch in unseren Gemütsregungen, in unseren Vorstellungen, das dabei bloß Beilegungshafte ansehen und dass tatsächlich wir letzten Endes immer mehr und immer deutlicher wie durch einen klaren Spiegel die Dinge betrachten müssen. Es ist tatsächlich die Buddha-Lehre, insofern ist sie Existenzialismus, sie geht von der gegenwärtigen Existenz aus. Daran ist gar kein Zweifel. Und diese gegenwärtige Existenz allein ist für sie wichtig. Und nur, dass sie eben aus der Botschaft des Erhabenen her schon eine aufstößt, eine Lücke aufstößt, die den Tod, das Sterben als einen Übergang ausweist und das bei immer deutlicherer Betrachtung, bei immer durchdringender Betrachtung der Dinge, wie sie nun einmal sind, dass dann sich die Tür immer mehr und mehr öffnet. Der Buddha warnt ja auch, dass wir uns mit Dingen nicht beschäftigen sollen. Er gibt ja dafür die vier unerfassbaren Dinge an, über die man nicht nachzudenken hat, es sei denn, dass man, indem man darüber nachdenkt, dem Wahn und der Verstörung anheimfalle. Und welche vier? Da sagt er, der Bereich der Buddhas, Buddhanam, Buddha Visayo, also der Reich der Buddhas, also letzten Endes, ich möchte sagen, ist da selbst schon beim historischen Buddha eine Sache, die nicht mit dem Verstande mehr erfasst werden kann, und zwar dieses, dass der erhabene Buddha, der ja schon mit der besten Frucht des Karma auf diese Welt kam, dann immerhin doch lange Zeit noch den Weg der Schmerzensaskese ging, auch in dieser seiner letzten Existenz. Und dass er dann gerade aber das Unfruchtbare dieses Weges der Schmerzensaskese einsah und dann davon Abstand nahm. Das könnte man auch nicht ganz also erklären. Warum wäre das notwendig gewesen, wenn die Frucht des Karma, wie bei einem Buddha, schon so gereinigt ist? Also das sind Dinge, die eben nie so völlig dem bloßen Denken offen liegen. Natürlich auch, sagen wir mal, dann der innere Bereich, also das Ding an sich. Die Buddha-Lehre vermeidet ja jede Spekulation über das Ding an sich. Es ist letzten Endes rein im Loslassen, ein Gewahrwerden einer anderen Wirklichkeit, die über aller Wirklichkeit ist, eines Friedens, die über allem Frieden ist, einer Sicherheit, die über aller Sicherheit ist, die man also unmittelbar erfährt, ohne dass man sich aber in Spekulationen darüber ergeht. Also das gehört natürlich auch zu diesem, dass man nicht über den Bezirk der Buddhas, über Buddha, über diesen Buddhanam, Buddha Visayo, über den Bezirk der Buddhas nachdenken soll, gehört natürlich auch dazu. Also transzendente Spekulationen, möchte ich sagen, vermeidet ja die Buddha-Lehre ganz, weil gerade aus der Erfahrung heraus da eine ganz große Gewissheit da ist, die auch sich nicht auf transzendente Spekulationen stützen zu braucht. Und es ist dann auch unter dem, über das man nicht nachdenken soll, wird auch der Bereich der Schauungen angegeben. Jayisa Jana Visayo. Also auch da ist es eine so intime Sphäre, Der Buddha hat ja an sich, gibt er ja, was die Schauungen anbetrifft, immer gewisse Merkmale an. Und das ist natürlich zum Beispiel überhaupt, ich möchte sagen, es bezieht sich auch auf wirkliches Betrachten des Verweilens, vielleicht das noch diesen Schauungen vorausgeht, nämlich erwägen und überlegen. Dass man also tatsächlich einen Ausgangspunkt sich schaffen muss. Das wird ja im Pali-Kanon ganz deutlich betont. Den Ausgangspunkt unter der Manatta muss man sich schaffen. Von der Peripherie her muss man einen Ausgangspunkt haben, einen klaren Ausgangspunkt haben, schon von der Peripherie her. Wird aber auch von anderen betont, zum Beispiel betont es auch an einigen Stellen auch der Lama Anagarika Govinda zum Beispiel in seinen Schriften, diese klare Ausrichtung von einem Ausgangspunkt her. Und dann eben auch Piti, also Freude, eine innere Freude, die sie einstellt, wenn man merkt, dass man da zu einer Konzentration kommt. Piti, Sukha, ich möchte sagen, Sukha ist ja auch ein eine innere Glückseligkeit. Und dann die Einheit des Geistes, Ekayata, die Einheit des Geistes. Also Einheit bringt ja immer Seligkeit, bringt ja immer Freude, Einheit. Und darauf steuert letzten Endes alles hin. Es ist dann zum Beispiel eine Charakterisierung der Jhanas, dass dann eben dann bloß noch dieses Sukha und Ekayata da ist. Also nur noch Freude, Seligkeit und Einheit. Und ebenso auch dann schließlich auch der heilige Gleichmut. Alles dient mir letzten Endes zur Belehrung. Ich bin jenseits von Freude und Leid. Die Dinge sind so, wie sie sind. Ich bin ganz in tiefe Ruhe versenkt. Also diese Charakterisierungen sind ja da. Und aber der Buddha vermeidet es doch. Also das sind gewisse Charakterisierungen, Generaliter gegeben. Aber wie das im Einzelnen beim Einzelnen da ist, das ist doch sein ureigenstes Geheimnis. Und das ist doch eine innere Angelegenheit, die sich auch nicht in Worten ausdrücken lässt. Und dann auch nicht nachdenken über die Frucht der Taten, Kamma Vipako. Also, es ist ja tatsächlich so, dass man manchmal sagt, ja, das ist doch ein Mensch, der ist ja nicht gerade so besonders gut oder der hat ja so seine vielen Ticken und dem geht es außerordentlich gut. Also dem liegt doch alles, dem liegt doch alles. Und ein anderer, der ist wirklich, man kann sagen, hat eine gute Einstellung, aber es liegt ihm äußerlich nichts und so weiter. Also da kann das Karma, die Frucht des Karma, die ist eben in Raum und Zeit da. Und was in Raum und Zeit da ist, ist immer unvollkommen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt keine vollkommene Frucht des Karma in einem Moment. Das gibt es nicht. Weil sich die Frucht des Karma in Raum und Zeit zerlegt, weil sie in Raum und Zeit da ist, durch Raum und Zeit bestimmt ist. Also es gibt keinen Samsara, keinen zu einer bestimmten Zeit vollkommen idealen Zustand. Es gibt ja auch die Eviternitas, also die Ewigkeit in der Zeit. Und die Ewigkeit in der Zeit, das ist ja immer eine ganz unvollkommene Sache. Das ist eine Sache, die an den Samsara bindet. Existenzen, Überexistenzen, niedere Art oder höhere Art, aber an die Zeit gebunden. Also zeitbestimmt. Und es gibt dann die ganz andere, die Aeternitas. Das ist die Ewigkeit, die nichts mehr mit Raum und Zeit zu tun hat. Und gerade das Erleben dieser Ewigkeit ist ja geradezu unendlich entfernt von jedem Erleben in der Aeternitas. Denn ich kann ja auch mich schon in himmlische Welten erheben, kann auch in himmlischen Welten schon schweben, jetzt schon. Und das kann dann auch nach dem Tode für mich Wirklichkeit werden. Aber es ist ein Gebundensein in Raum und Zeit. Und alles dieses ist eben unvollkommen. Während die Eternitas, es gibt eine Ewigkeit, die nichts mehr mit Raum und Zeit zu tun hat, wo ich im Augenblick erhaben bin über Quadrillionen von Jahren. Aber dieses zu erleben, das ist ein grenzenlos anderes, als wie dieses Gebundensein in Raum und Zeit. Das ist etwas ganz anderes. Das ist eben dann ein Zustand, der dieses alles überwunden hat. Er kann auch mal, das ist meine Überzeugung, ich habe auch schon mit vielen Menschen über diese Sachen gesprochen. Es kann auch einmal bei jedem Menschen einmal ein solcher Augenblick eintreten, der das Tiefste glaubwürdig macht. Wenn er auch dann natürlich, weil der große Lehrer fehlt, nicht gedeutet werden kann. Wenn das in Worten ausgedrückt werden soll, ist das unmöglich. Kann das nicht ausgedrückt werden. Und wenn er natürlich eine große Lehre hat, wie die Buddha-Lehre, dann ist es ja unglaublich förderlich. Dann bekommt er ja auch eine Deutung dafür. Dann ist ja auch die Möglichkeit der Wiederholung eines solchen Augenblickes da, einer solchen außerordentlichen wie Magica, wie Mutti, einer solchen zeitlichen Loslösung. Dann ist es ja auch das da. Aber es ist, und es mag sein, dass wenn eine andere Konfession bekennt, dass das dann irgendeinen Glauben in ihm stärkt, ganz besonders in ihm stärkt, dass er das dann natürlich in dieser Richtung sehen muss und in dieser Richtung deuten muss, wenn er auch vielleicht immer im Innern denkt, es war doch irgendwie so ganz anders als wie all das. Aber ich weiß nicht, wie ich das in Worten ausdrücken soll, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Das ist dieses Erlebnis der Ewigkeit, die nichts mehr mit Raum und Zeit zu tun hat, die aber auch bei jedem Menschen einmal in einer ganz begnadeten Sekunde, möchte ich sagen, die Sekunde, die eine ungeheure Bedeutung dann hat, in einer sehr begnadeten Sekunde auftreten kann. Also das ist ein riesiger Unterschied, die Eternitas, wenn man das überhaupt ausdrücken kann, gegenüber der Eviternitas, des Daseins in der Zeit. Aber die Frucht des Karma, über die soll man nicht nachdenken, weil die eigentlich nur in der Kontinuität das ist, was sie sein soll. Also die Vergeltung je nach den Taten, die zeigt sich nur in der Kontinuität. Sie zeigt sich nicht im Augenblick. Im Augenblick ist sie nie ganz da. Im Augenblick ist man benachteiligt oder im Augenblick ist man noch befort. Hat man noch Vorteile, die eigentlich auch bloß sehr zeitlich sind, die jetzt, da ist die Sache besser. Und im Augenblick kann es auch schlechter sein. Also es ist nur in der Kontinuität. Da ist dann die Frucht des Karma wirklich vorhanden. Und dann natürlich ist ja der Buddha immer ausgewichen, allem Lokashinta, allem Denken über die Welt an sich. Da hat man ja damals auch schon spekuliert, ob die Welt ewig ist oder nicht ewig, zeitlich oder nicht zeitlich, räumlich begrenzt oder nicht und so weiter. Diesem ist der Buddha immer aus dem Weg gegangen. Also Weltspekulationen hat er nicht betrieben. Heute gibt es ja auch so Deutungen vom Urknall und so weiter, und man denkt ja auch sehr nach über die Entstehung dieser Welt und so weiter. Aber dieses ist auch eine Sache, der man nie, wie der Buddha sagt, ein Anfang der Welt ist nicht zu erkennen. Er sagt nicht, dass nicht ein Anfang da wäre gewesen oder irgendwie sowas. Da spricht er gar nicht drüber, aber er sagt, er ist nicht zu erkennen. Also unser Denken ist nicht darauf eingestellt. Unser Denken kann das nicht ermessen. Ob da, also wie gesagt, ein Anfang ist nicht zu erkennen. Diese Dinge, das sind diese vier unerfassbaren Dinge, über die man nicht nachzudenken hat, es sei denn, dass man, indem man darüber nachdenkt, dem Wahn und der Verstärkung anheimfällt, wie es im Anguttara Nikaya heißt. Das ist eben der Bereich der Buddhas, der Sache ganz auf die Spur kommen zu wollen. Buddhanam Buddhavisayo, auch eine Spekulation über das Ich an sich, letzten Endes ist darin eingeschlossen. Dann der Bereich der Schauungen, Shagissa Jana Visayo, und die Frucht der Taten, Kama Vipako, und Lokachinta, das Denken, das Spekulieren über die Welt. Dem ist der Buddha aus dem Wege gegangen. Oder das hält er nicht für heilsam. Wie gesagt, es ist eben eine Lehre, die von meiner gegenwärtigen Existenz ausgeht. Es ist jetzt diese Situation da, und wenn sie eine Begnadete für mich ist, dann kann ich eben tatsächlich auch hier und jetzt, kann ich jetzt den Weg zum Heile finden, von diesem Augenblick aus. Es ist gewiss sehr wichtig, dass man immer die richtigen Weggefährten findet. Und wenn man wirklich diesen Weg ernst nimmt, so wird man sie finden. Ich habe gestern so das Beispiel gesagt, dass zum Beispiel ein seltener Schmetterling, der findet über viele Kilometer hin, ja, bei ausgesprochen riesige Entfernungen, kann der den Partner finden, obwohl da so vieles dazwischen ist und so viele Hindernisse da sind. Aber das Fluidum des anderen zieht ihn an und er findet ihn. Und so finden sie auch tatsächlich immer wieder diejenigen, die auf dem Wege Gefährten sein können. Das ist, diese Erfahrung macht wohl jeder, dem es ernst mit dem Wege ist.